Teilnehmer bitte sprechen.
Tobias, hallo.
Hallo. Genau, ich habe jetzt die Aufnahme gestartet. Also machen wir so ein bisschen Vorgeplänkel.
Geht das denn eigentlich so oder müsste ich Kopfhörer aufziehen?
Nö, das passt. Das passt. Genau, also falls wir jetzt hier Probleme mit der Tonqualität oder irgendwas haben, ich habe noch einen Komponisten im Hintergrund. Der ist da immer ganz froh. Der macht das dann sehr gerne, da noch irgendwas zu korrigieren oder so. Genau. Sie sind jetzt in Ihrem Theaterbüro im Staatsschauspiel in Dresden, im kleinen Haus vermutlich jetzt, oder?
Richtig, man sieht im Hintergrund hier eine Treppe, eine ehemalige Treppe, die in eine Decke hineinführt. Kann man das so sehen?
Ja.
Das heißt also, der Raum, in dem ich sitze, mein Büro, war früher ein Treppenhaus. Und direkt über mir ist das KH3, die kleinste Spielstätte, in der wir jede Saison als Bürgerbühne 3 Inszenierung machen. Und gewissermaßen schräg neben mir ist das kleine Haus 1 und 2, wo wir jeweils eine Inszenierung pro Saison machen.
Genau, über die Bürgerbühne wollte ich gerne sprechen. Also ich hatte vor...
Ich bin gleich wieder da, Sekunde.
Na klar. Ich hatte vor, vielleicht nehmen wir mal an, es wäre ein Jahr gewesen mit dem Adrian Figueroa, hatte ich mal über eine Inszenierung gesprochen. Der hatte was mit blinden Schauspielern gemacht. Das hatte mich interessiert, weil bei mir in der Familie, mein Großvater war blind und da hatte ich ihn einfach mal gefragt, wie denn seine Erfahrung ist, mit so einem gemixten Ensemble da zu arbeiten. Also was er... sag ich mal, mit Laienschauspielern generell stelle ich mir es schon anspruchsvoll vor. Und dann nochmal extra noch mit Blinden. Genau, und jetzt ist ja am Wochenende, war ja Premiere von einem Stück über das Verhältnis von Lehrern und Schülern und so weiter. Da würde mich mal interessieren, ich habe jetzt aktuell, also lese ich gerade so ein Buch über Autorenregie. Und auf der Bürgerbühne, so wie ich es verstanden habe, ist es ja so, man kommt mit einer Textidee eigentlich hin und dann wird das gemeinsam erarbeitet. Und was mich mal interessieren würde, ist tatsächlich, wie das aus Ihrer Erfahrung ist oder aus deiner Erfahrung im Vergleich zu professionellen Schauspielern, also die was gelernt haben, also die wissen so nach dem Motto, man braucht nicht viel groß zu sagen, sondern also wie das da funktioniert, also was dann möglicherweise der Unterschied ist oder ja.
Ja. Ganz lange habe ich, wenn ich mit nicht professionellen Darstellern gearbeitet habe, zu denen am Anfang gesagt, ich werde mit euch genauso arbeiten wie mit professionellen Schauspielern. Die Art und Weise, wie ich mit ihnen umgehe, macht eigentlich keinen großen Unterschied. Denn es geht ja immer darum, nicht einfach eine Rolle oder einen fiktionalen Zugang zu dem Material, was man recherchiert hat und jetzt auf die Bühne bringen will, zu schaffen, sondern irgendwie eine persönliche Anbindung, sodass man als Figur auf der Bühne tatsächlich mit der Beglaubigung der eigenen Person oder des eigenen Zugriffs, also gewissermaßen aus so einer Perspektive des Forschenden und Fragenden an das Material heranzugehen. Und da macht es prinzipiell erstmal keinen Unterschied, ob das fremde Geschichten oder eigene Geschichten sind. In dem Augenblick, wenn ich so eine ethnologische Perspektive einnehme und aus einer schrägen Perspektive von ganz steil unten oder von ganz steil oben da drauf gucke, ist es nicht mehr das eigene, sondern es ist vor allen Dingen die Befragung aus dem eigenen Kopf heraus, die eine Rolle spielt. Und das ist für Schauspieler, Schauspielerinnen und BürgerInnen eigentlich genau das Gleiche. Irgendwann habe ich dann aber gemerkt, dass das eigentlich nicht ganz die zutreffende Beschreibung ist, sondern dass ich es eher umgekehrt sagen müsste. Ich arbeite mit den professionellen SchauspielerInnen genauso, wie ich mit den BürgerInnen arbeite. Und das löst manchmal schon auch Irritation aus, weil für mich sowas wie Aufwärmübungen, Schreibübungen, die freie Diskussion, das Reden über das eigene Leben extrem wichtig sind in den Proben, also auch mit den professionellen SchauspielerInnen, die vielleicht an manchen Theatern erstmal gewohnt sind, zu sagen, hier ist der Text, hier ist die Regie und ich bin derjenige, der das dann schauspielerisch umsetzt. Aber wirklich erstmal von sich auszugehen und dem eigenen Leben, der eigenen Befragung, das war für viele gar nicht so selbstverständlich. Und auch viele Übungen, die ich mit BürgerInnen entwickelt habe, habe ich dann bei den professionellen Schauspielern eingesetzt. Und deswegen ist der Unterschied für mich eigentlich im Laufe der Jahre immer kleiner geworden. Und würde jetzt gar nicht so groß sagen, dass das unterschiedliche Kategorien sind. Letztendlich geht es in meiner Wahrnehmung eher darum, immer bei jedem Einzelnen zu schauen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, welche Fähigkeiten bringt jemand mit, wie kann man das für das Projekt gut einbinden und wie kann man eben an so Aspekten arbeiten, die vielleicht ungewollt sich nach draußen zeigen, die man aber gar nicht unbedingt so zeigen möchte. Und da ist natürlich ein professioneller Schauspieler wesentlich erfahrener im Wissen um die eigene Wirkung und im Wissen um die Mittel. Und daran muss man dann eben mit den Nicht-Professionellen arbeiten. Aber würde nicht sagen, dass das jetzt so ein kategorialer Unterschied ist.
Ja, das ist interessant. Also aktuell, wie ich jetzt in einem anderen Kontext, arbeiten wir an so einem Hörspiel, so als Laien, sage ich mal. Also wir wollen rausfinden, was ist ein Hörspiel, wie funktioniert das, wie macht man das? Und da ist uns jetzt mal so aufgefallen, dass wir so eine Phase, also gerade die Sprecherin, die also das ist ein Ein-Personen-Stück, und man hat so das Problem sozusagen, die Differenz aufzuheben zwischen sich selbst und der Rolle, also da so richtig in die Rolle hineinzuhüpfen. Also das ist so eine, das ist interessant, also dass Sie das da auch so ansprechen, dass es auch bei den Anführungszeichen professionellen Schauspielern, die das eigentlich gelernt haben, dass das genau da darum geht. Was mich nochmal interessiert, was man ja in so einem Theaterstück überhaupt nicht sieht, ist, das sind ja die Proben. Und was passiert denn auf diesen, also auf den Proben, klar, da wird über das Stück gesprochen und so weiter, ich stelle mir das jetzt so ganz laienhaft vor, ne? Also dass jetzt du als Regisseur dann sagst, pass mal auf, also lauf doch mal von rechts hinten nach vorne, sag irgendwas und dann ist das so. Jetzt weiß ich aber aus dieser Hörspielgeschichte, dass ich jetzt als derjenige, der jetzt so eine Idee im Kopf hat, kann jetzt gar nicht sagen, also ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte es gern so sagen, ich kann das nur ungenau beschreiben, wie ich mir das so vorstelle. Und das würde mich mal interessieren. Ich meine, gut, wir sind zu dritt, ein Musiker, eine Sprecherin und ich halt. Wie das jetzt in so einem größeren Kontext, also da geht es nochmal so um die Frage, was macht denn eigentlich der Regisseur, klar, er ist da, aber braucht man ihn, würde es wahrscheinlich auch ohne funktionieren? Oder also das würde mich nochmal interessieren, wie das so am Theater, also am richtigen Theater sozusagen ist, in Anführungszeichen.
Also bei den Projekten, die ich mache, ist es fast immer so, dass wir uns am Anfang erstmal mit allen über das Thema unterhalten. Worum soll es überhaupt gehen? Und ich bringe meistens Fragestellungen mit. Also nicht, dass ich definiere, worum es in der Inszenierung gehen soll und was zum Schluss herauskommen soll, sondern versuche, einen Fragerahmen zu machen. Jetzt bei der letzten Inszenierung, Lehrkraftprobe, war es erstmal eine relativ allgemein gehaltene Frage, nämlich, welche Kräfte bestimmen einen Menschen, der in diesem Lehrerberuf tätig ist? Und was man unter diesen Kräften versteht, welche Kräfte damit gemeint sind und ob das jetzt niederdrückende oder emporschwebende Kräfte sind, das war alles undefiniert. Aber im Prinzip mit diesem Kraftbegriff hat man erstmal einen Rahmen, innerhalb dessen man forschen kann. Und mich interessiert jetzt generell bei Inszenierungen nicht, da eine bestimmte Message zu senden oder dass zum Schluss ein bestimmtes Ergebnis herauskommt, sondern einen Forschungsprozess in Gang zu setzen. Das gilt für die Proben, das gilt aber dann auch für das Ergebnis auf der Bühne. Und das sieht dann so aus in den Proben, dass wir anfangen, zu dem Thema Materialien zu sammeln, das zu lesen. Wir führen Interviews, also bei Bürgerbühnenproduktionen natürlich Interviews mit den Beteiligten des Projektes, die ja als Experten des Alltags ihre eigenen Lebensgeschichten und Erfahrungen mitbringen. Aber oft auch darüber hinaus, also wir hatten jetzt bei dieser Produktion ein kleines Rechercheteam, das dann auch noch andere Lehrerinnen und Lehrer aus allen möglichen Schulformen und Kontexten interviewt hat. Und so sammeln wir Geschichten, Ansichten, Perspektiven und geben die dann auch in die Proben mit hinein. Und dann fangen wir an zu improvisieren. Manchmal zu den Interviews, manchmal einfach zu Themenstellungen. Also zum Beispiel hatten wir in einem der Gespräche herausgefunden, dass die Blicke der Schüler etwas mit einem anfangen. Also dass die Art und Weise, wie man von einer Klasse angeschaut wird, dass das einen sehr stark beeinflusst und man ständig darauf reagiert und auch der eigene Blick auf die Schüler zurück eine enorm große Bedeutung hat. Das fängt bei der Kleidung an, die man wählt, und führt bis zu dem Moment, wo man sich zur Tafel dreht und sich tatsächlich Gedanken, viele darüber machen, was passiert jetzt in dem Augenblick, wenn ich mich umdrehe. Ich sie also nicht mehr im Blick habe. Und dann haben wir eine Improvisation entwickelt, in der sie mit ihren Blicken spielen sollten. Und dann haben wir erst mit den normalen Blicke aus den Augen benutzt. Dann haben wir versucht, diese Blicke zu materialisieren, indem sie gewissermaßen ihre Hände als Augen eingesetzt haben. Und so entstehen dann so langsam sich weiterentwickelnde Improvisationen. Und da ist jetzt ganz zum Schluss eine Szene daraus entstanden, wo zwei Darstellerinnen vorne stehen und im Prinzip diese verschiedenen Arten der Blicke beschreiben und aus ihrer eigenen Erfahrung beschreiben, was das mit einem macht. Und die anderen Darsteller mit Taschenlampen im Nebel gewissermaßen diese Blicke spielen. Eine sehr poetische, langsame, spannungsvolle Szene, die dann aus so einer Improvisation heraus entstanden ist. Und was für mich wichtig ist, ist einfach diese forschende Grundhaltung, die meinen Spielerinnen und Spielern mitzugeben. Und das bedeutet eben auch, eine Distanz zu gewinnen zum eigenen Lebensnarrativ. Also es gibt ja so eine Art und Weise, wie man auf das eigene Leben blickt, die oft sehr vorgeformt ist durch Familie, dadurch, dass man das schon in anderen Kontexten erzählt hat, auch wie man sich selbst bestimmte Dinge erklären muss. Und davon nochmal Abstand zu nehmen und zu sagen, ich schaue als Forscher auf mein eigenes Leben und entdecke da plötzlich Sachen neu. Da fangen an, sich die Geschichten zu verschieben oder neue Kontexte zu öffnen. Und das sind oft Momente, die auch Aha-Effekte für die Beteiligten bereithalten, was dann auch über die Produktion hinaus manchmal Auswirkungen hat, dass man sagt, ah, ich kann plötzlich auf ein bestimmtes Thema in meinem Leben ganz anders gucken. Ich war da irgendwie festgefahren und im Lauf der Proben hat sich da was für mich geöffnet. Und das ist dann die interessante Perspektive, die es fürs Stück oft herauszuholen gibt. Ganz oft treffe ich auf Leute, die am Anfang sagen, ich weiß nicht, was ich erzählen soll, ich habe eigentlich nichts Spannendes erlebt. Und die sind dann oft sehr überrascht, wie viel sie dann doch zu erzählen hatten und wie spannend das für andere ist, wenn man ihnen wirklich einfach mal zuhört in einem Kontext, in dem sie sonst so nicht sind, dass man tatsächlich sich für ihr ganzes Leben und alles, was sie an Erfahrungen gesammelt hat, interessiert. Und das ist eigentlich so das, was ich versuche, in der Produktion zu erzeugen.
Genau, das ist interessant, weil es gibt ja vom Brecht gibt es ja dieses Lehrtheater und so weiter, und dann, wo die auch so eine, sag ich mal, das ist so ein bisschen verwandt, diese Radiotheorie, wo er irgendwie sagt, naja, also jeder soll das eigentlich machen, und im Grunde genommen hat ihm, so wie ich das verstanden habe, ihm mehr sowas vorgeschwebt. Ich stelle mir das so tatsächlich wie so eine Bürgerbühne. Also man spielt das mit den Leuten, mit denen man sozusagen sowieso zu tun hat, und beleuchtet die oder hat vielleicht so eine Art die Möglichkeit, in diesem Kontext Dinge auszuprobieren. Also schon dieses Experiment. Also was ich jetzt so überlege, da scheint es ja dann doch wie so eine Art Zweiteilung zu geben in der Theaterwelt. Also man hat so dieses klassische, sag ich mal, Schüler, also Schülervorführung, Schiller, die Räuber und den ganzen Kanon, so dieses Klassische, was schon 5000 Mal gespielt wurde. Und dann hat man nochmal das Echte, also was ist Echte, aber so nochmal was noch nicht kanonisiert ist oder sowas. Und jetzt stelle ich mir vor, wenn man es jetzt umdrehen würde, also sozusagen, man würde sagen, okay, für die Leute, die das jetzt nochmal sehen müssen, Schiller, die Räuber auf die kleine Bühne und das Bürgertheater auf die große Bühne. Ist das was, wo das Bürgertheater noch funktionieren würde? Oder ist es tatsächlich, weil oftmals findet es ja doch auf kleinen Bühnen statt, die auch räumlich kleiner sind und wo man eben nah am Publikum ist, wo ich mir jetzt vorstelle, das ist eher vielleicht so wie so eine Gasthauskulisse oder sowas, ne? Also wo man relativ nah dran ist oder wie sagt man, in Bayern würde man sagen, Bierzelt-Atmosphäre jetzt vielleicht, also jetzt im total verschärften Sinn, aber so vom Vergleich her.
Also genau, dass man im Prinzip so eine Gemeinschaft mit dem Publikum herstellt und eine Form des intimen Erzählens ermöglicht, die kein Sprechen zu einer anonymen Masse ist, sondern ein ganz direkter Dialog mit dem Publikum ermöglicht. Dass das die idealen Räume für Bürgerbühneninszenierungen sind, das war sehr lange die Theorie. Und entsprechend fanden die Inszenierungen oft eben auch in den kleinen Räumen statt. Ich beobachte allerdings, dass sich das in den letzten Jahren tatsächlich ändert, dass im Prinzip die Suche nach anderen Formen und Formaten, und dazu gehören eben auch Formate, die dann auch auf der großen Bühne funktionieren, dass die zugenommen hat. Wir hatten ja jetzt am Ende der letzten Saison das Bürgerbühnenfestival Our Stage hier in Dresden, das Miriam Scholl, meine Vorgängerin, noch organisiert hat. Und man hat wirklich fantastische Inszenierungen gesehen, die 1A die große Bühne gefüllt haben. Und das machen wir ja auch. Also das kleine Haus 1 heißt zwar kleines Haus, aber es ist dann doch eine relativ große Bühne. Und auch dafür entwickeln wir Stoffe mit Bürgerinnen und Bürgern. Es erfordert aber eben eine andere Herangehensweise. Es ist eben nicht dieser ganz persönliche Ton, sondern man muss eben viel stärker über Bilder arbeiten. Es ist eine andere Art des Sprechens. Und da muss man im Prinzip jedes Mal wieder nach der passenden Form suchen. Auch Lehrkraftprobe ist nicht ganz die kleine Form, also nicht der 90-Plätze-Raum, sondern es ist das kleine Haus 2. Und da haben wir es im Prinzip jetzt einfach technisch ganz einfach mit Microports gelöst, sodass diese private Form des Sprechens immer noch möglich ist, aber eben durch die elektronische Verstärkung auch in die letzte Reihe kommt. Und trotzdem ist es kombiniert mit einer extrem bilderreichen, sportiven, sehr energiereichen Art der Inszenierung, sodass man von den Bildern her schon ein bisschen die größere Form erfüllt. Und da wird im Moment viel experimentiert, viel ausprobiert und ich glaube, die Gewichte verschieben sich auch. Ich würde aber immer sagen, dass es nicht der richtige Zug ist, das Literaturtheater gegen Bürgerbühne auszuspielen, sondern ich glaube erstens, dass das zwei Formen sind, die beide ihre Berechtigung haben und sich das nichts gegenseitig wegnimmt. Und es ist in den letzten Jahren, finde ich, immer stärker so geworden, dass es immer mehr Mischformen gibt. Und man gar nicht mehr genau sagen kann, ist das jetzt eigentlich Literaturtheater oder ist das jetzt Bürgerbühne? Das sind Bürgerbühneninszenierungen, die auf literarische Vorlagen zurückgreifen. Das sind Inszenierungen, in denen professionelle und nicht professionelle Darsteller gemeinsam auftreten. Das sind Literaturinszenierungen, in denen dann plötzlich authentische Menschen auf der Bühne stehen. Also, und wir auch hier im Haus haben wir manchmal eine Unklarheit. Gehört das jetzt eigentlich zur Bürgerbühne, wenn Volker Lösch in seiner Inszenierung Aktivisten, die gegen rechte Parteien mobilisieren, auf die Bühne treten lässt? Ist das Bürgerbühne oder ist das eigentlich Schauspiel? Weil der Rest des Stückes wird ja vom Schauspielensemble gesprochen und gespielt. Und ich finde das eigentlich spannend und gut, dass sich diese Abgrenzungen zunehmend vermischen und man jedes Einzelne wieder neu betrachten muss.
Ja, genau, das wollte ich auch noch so, dass, genau, mit diesem Bürgerchor und so weiter. Genau, und jetzt hatten wir ja vorhin drüber gesprochen, also da wird also gemeinsam irgendwie ein Text entwickelt und so weiter. Und wenn man sich, also das ist ja hochgradig, sage ich mal, wie sagt man da, improvisiert. Also jetzt stelle ich mir das schwierig vor. Es ist ja bei diesen Bürgerbühneninszenierungen, also dadurch, dass die, also es ist schlicht ein Zeitproblem. Also die Leute haben ja nicht so unendlich viel Zeit, da irgendwie alles, sag ich mal, so oft zu proben, vielleicht wie wenn man jetzt nur Theaterschauspieler ist und jetzt nicht noch irgendwas anderes machen muss. Ja. Wie viel Zeit hat man da eigentlich tatsächlich, also was weiß ich, zusammengeschnurrt auf eine Woche oder wie lang probt man eigentlich so ein Stück? Also das würde mich auch nochmal interessieren. Also wie viel Zeit hat man in Anführungszeichen zum Schauspieler zu werden oder das sich drauf zu schaffen?
Also so eine normale Inszenierung im Schauspiel ist ja so im Schnitt inzwischen 6 Wochen. Das ist ja auch in den letzten Jahren immer weniger geworden. Bei der Bürgerbühne haben wir im Schnitt 10 Wochen. Es gibt auch Inszenierungen, die über 12 Wochen gehen. Ich habe es jetzt bei meiner letzten Inszenierung auch so gemacht, dass es auf mehrere Blöcke verteilt ist. Dass es also zwischendrin mal 2 Wochen Pause gab und dann später nochmal die Weihnachtspause gab. Das heißt, man hat schon einfach einen längeren Probenzeitraum. Man probt aber eben auch nicht jeden Tag. Zumindest am Anfang nicht, in der Endprobenzeit und in den Intensivwochen, also so die letzten 3 Wochen der Produktion, probt man dann schon fast jeden Tag. Und je nachdem, was für eine Gruppe es ist. Also es gibt natürlich Produktionen mit Senioren und Seniorinnen. Da kann man dann auch gut vormittags proben. Und jetzt die Lehrer und Lehrerinnen, die standen natürlich vormittags und oft auch bis in den Nachmittag hinein in ihren Klassen. Und das ist dann schon eine richtige Kraftanstrengung, nach so einem kompletten Schultag noch zur Probe zu kommen. Und es gab auch Tage, wo man wirklich gemerkt hat, das geht jetzt gerade an die Substanz. Aber oft ist es dann so, dass sobald die Probe begonnen hat, der Schultag vergessen ist und man dann irgendwie eine Energie findet, die ja dann auch eine Form von Befriedigung beinhaltet, sodass dann es dann schon geht. Ich glaube, man darf nicht versuchen, aus den Bürgerinnen und Bürgern Schauspieler zu machen. Es geht ja auch nicht um den Sinne Schauspieltechnik oder so, sondern eher darum, wie sie ihre Art zu sein, zu sprechen, so einsetzen können, dass es für das Stück funktioniert. Und das sind dann natürlich auch immer Texte, die diesen Personen auf den Leib geschrieben sind. Ich fand es sehr spannend, jetzt bei Mirko Borscht, ein Regisseur, der bei uns ein Stück inszeniert hat, 2084 in Anlehnung an 1984, wo er mit Jugendlichen gearbeitet hat. Und es gibt überhaupt gar kein oder fast keine geschriebenen Texte, sondern die Jugendlichen improvisieren die Texte bei jeder Aufführung neu. Und wenn man sich das anschaut, dann glaubt man das kaum, weil das extrem gute Texte sind, die also wirklich sprachlich durchgeformt sind und präzise auf den Punkt, sehr prägnant, mit überraschenden originellen Formulierungen, dass also die Jugendlichen das in dem Augenblick erfinden, wo sie es sagen, möchte man nicht glauben, aber der hat mit denen so gearbeitet, dass sie das gedanklich durchdrungen haben und sich in so eine Sprache hineingedacht haben, eben diese Sprache von 1984, die ja irgendwie sehr besonders, sehr auch diese autoritären Strukturen in der Art und Weise, wie sich das in einer Grammatik und einer Syntax ausdrückt, darstellt. Und die haben das so aufgesogen, dass die wirklich das mit sich verbunden haben und man im Prinzip bei jedem die Individualität und die Art und Weise, wie jeder seine eigene Art hat, das anzugehen hat, aber alle an einer gemeinsamen Idee arbeiten. Und das ist enorm beeindruckend.
Ja, das ist schon echt interessant. Also wie gesagt, also jetzt bei diesem Hörspielprojekt, also wir haben einen Text vom Eugen Ruge uns genommen, der ist in 92 ist der geschrieben worden. Das ist so eine, sag ich mal, so eine, da bereitet sich die Figur auf ein Vorstellungsgespräch vor. Und ich habe den Text ausgewählt, schlicht und ergreifend, weil es nur eine Person ist und weil es auf der Bühne ist es ungefähr eine Stunde. Und jetzt habe ich ja so eine Vorstellung gehabt, wie der Text zu sprechen ist. Und ich habe jetzt gesagt, pass mal auf, ich sage nicht, wie ich das haben will oder wie ich mir das vorstelle, sondern ich möchte ja, dass du drinne vorkommst. Ne? Und jetzt habe ich gesagt, also einfach mutig sein. Und das Interessante ist, in diesen ersten, also wir haben jetzt vor 2 Wochen haben wir angefangen, jetzt in den ersten Aufnahmen, die man so hört, da merkt man richtig, wie die Sprecherin am Anfang so, da ist sie noch so, also da spricht sie den Text und dann kommt dann so der Punkt nach einer Minute, wo man richtig merkt, es flattert so richtig und dann merkt man, dann ist sie drin in der Figur. Da hat sie irgendwie die Idee von dieser Figur für sich verstanden. Und das Interessante ist, dass der Komponist, der hat ja eine ganz andere Idee gehabt, also was den Ort betrifft. Was weiß ich, also die in dem Stück, da geht es darum, also das ist ein Mann, aber der wird von einer Frau gesprochen, also es ist ein Mann und der hat irgendwie ein Bügelbrett und ist offensichtlich bei sich zu Hause in so einer Frühmorgensituation, also mit Kaffee und so weiter. So und der Komponist hat gesagt, nö, ich sehe das ganz anders. Der ist jetzt im Weltraum und kriegt das sozusagen über so eine Art, also wie man jetzt vielleicht so im Zug diese Ansagen hat, also nächste Station ist irgendwie und so kommt das dann. Und das ist total verrückt. Also wie sich sozusagen diese unterschiedlichen Vorstellungen, und das ist ja tatsächlich, also das hätte ich nie gedacht, dass wir, also am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, hey, wir haben ja, also warum sprechen wir überhaupt darüber? Ist ja sowieso alles klar, was jetzt so passieren hat. Ne? Und jetzt kommt sowas Unterschiedliches raus. Und ich sag mal so, im Hörspiel sind ja die Freiheitsgrade noch größer als am Theater. Und das Problem, woran ich jetzt so zu klappern habe, ist, dass in dem Text an sich schon jede Menge Assoziationen drin vorkommen. Also geht es irgendwie um Mundspray und um irgendwelche komischen und dann kommt einem sofort in Gedanken, ja, es gibt ja diese Bewerbungsratgeber, wo man total dann schon fertig ist, wenn man das gelesen hat. Und jetzt ist die Frage, wie fängt man das dann an so einem Theater dann eigentlich ein? Also was macht man mit diesen Assoziationen? Also ich habe dann immer so das Problem, denke, oh Gott, jetzt müssen wir das wegschmeißen. Diesen Pfad, den beschreiten wir jetzt nicht, den gehen wir nicht. Aber der ist trotzdem ein schöner Gedanke, den wir da irgendwie hatten. Was machen wir denn jetzt damit? Und am Theater stelle ich mir es nochmal schwieriger vor, weil da gibt's ja das physische Gebäude an sich, also man kann ja jetzt nicht irgendwie, also das gibt's ja alles, also das ist ja, man hat es mit vielen Menschen zu tun, also das würde mich nochmal interessieren, was macht man, also mit dem, ich will es nicht Müll nennen, vielleicht nennen wir es Abfall, was da noch übrig ist, was passiert damit?
Boah, das ist aber eine schwierige Frage. Also, das ist jetzt eine Frage an die Regie, ne?
Ja, eigentlich schon. Also genau, also das Ensemble, also die Leute, die da spielen, die reden über den Text und dann ist ja irgendwie sowas, wo man dann sagt, ja, ist eine schöne Idee, aber so richtig drauf einigen können wir uns nicht, aber irgendwie, also vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, also keine Ahnung, ob man, also was kann man da am Theater machen? Kann man da, gibt's halt, klar, man kann es in das Medium verschieben oder sowas, aber was würde mich mal interessieren, also gibt's dann, also wie funktioniert das? Also was passiert dann damit?
Also ich finde ja, dass Theater extrem eine empirische Kunst ist. Also da gibt es bestimmt andere Regisseurinnen und Regisseure, die das anders denken. Aber vieles von dem, was ich mir so vorher ausdenke, stelle ich sofort, wenn ich es das erste Mal mache, fest, dass das nicht funktioniert. Da bin ich auch relativ schmerzfrei, das sofort zuzugeben. Und dann probiert man x Varianten durch und irgendwann findet man vielleicht eine Variante, wo man denkt so, ja, das trifft was, das öffnet vielleicht auch einen Horizont, den wir noch gar nicht im Blick hatten. Und das ist ganz anders, als ich mir das vorher überlegt habe. Aber was ich schon auch finde, ist, dass alle Gespräche, die man vorher geführt hat, alle Varianten, die man ausprobiert hat. Und das führt auch schon mal zu Unmut, ja. Also gerade bei nicht professionellen Darstellern, die sagen, letztes Mal hast du noch gesagt, wir machen es so und jetzt sollen wir es ganz anders machen. Was denn nun? Und aber ich finde, dass man das dem Endergebnis dann doch anmerkt. der Weg, den man gegangen ist und all die unterschiedlichen Versionen und Überlegungen und Assoziationen, die man zu diesem Text hatte, dass es sich anreichert. Und das kann jetzt der Zuschauer oder die Zuschauerin anschließend nicht alles einzeln entschlüsseln. Aber es gibt, glaube ich, schon einfach dann eine Reichhaltigkeit, wenn man bestimmte Dinge einfach in einem Bewusstsein sagt, was da alles mit drinsteckt und das wirklich durchgearbeitet zu haben. Bin ich aber nicht ganz sicher, ob ich auf die Frage wirklich geantwortet habe.
Naja, das hilft mir schon so ein bisschen. Also, dass sozusagen, also man sagt dann, ja gut, mein Gott, es ist unsichtbar, aber es ist trotzdem da. Ne? Also nur, dass man es, also nur, wenn man es, wenn es für den Zuschauer nicht da ist, heißt es nicht, dass es abwesend ist, sondern das ist ja in den Schauspielern drin. Das ist interessant. Also das ist vielleicht doch nochmal, weil ich hatte echt das, also ich bin da so ein, vielleicht bin ich da auch nicht mutig genug zu sagen, nee, ich lasse das jetzt liegen, aber so dieses da irgendwie, dass man da auch irgendwie noch denkt, also was weiß ich, jetzt mit dieser Raumfahrt-Idee oder da sind irgendwelche Sätze drin, wo ich sage, das erinnert mich an einen Film aus den 90ern, Trainspotting oder sowas, sag ja zum Leben, so solche Sätze. Jetzt sage ich natürlich zum Komponisten, mach was, dass da was, also ich möchte das da irgendwie drin haben, ne? Oder so in die Richtung. Und das ist natürlich das Schwierige. Jetzt kann man ja natürlich dieses Hörspiel, es geht ja bloß eine Stunde, nicht überladen, sondern man muss ja weglassen. Ne? Also das stelle ich mir schwierig vor. Und wenn man dann am Theater noch mit all diesen Möglichkeiten, die es da gibt. Und das andere ist ja noch, was wir festgestellt haben, dass man angeguckt wird, also in dem Fall bin ich angeguckt, weil ich den Text angeschleppt habe, bin ich angeguckt worden, was machen wir denn da jetzt? Und klar, ich weiß in der komfortablen Situation, woher soll ich das wissen? Es ist mein erstes Hörspiel. Ich habe auch nur den Text gelesen und mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber das ist ja nochmal bei dir nochmal was anderes. Also du wirst ja angeguckt wie so ein Arzt mit Kittel und so weiter. Bei dir steht Regie dran und du wirst angeguckt und dann so nach dem Motto, was machen wir jetzt, oder? Also kann ich mir, das muss man irgendwie loswerden, sonst das stelle ich mir nochmal irgendwie schwierig vor, den Leuten zu erklären, ich weiß es auch nicht. Also.
Ja, es ist meistens natürlich schon gut, wenn man irgendeine Idee auch in der Hinterhand hat. Ich bin auch, also ich habe früher Proben sehr, sehr gut vorbereitet und hatte im Prinzip schon so komplett durchgeplant, was ich in der Probe machen werde. Und vielleicht wird man mit der Zeit fauler, weiß ich nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, es ist nicht die Faulheit, sondern es ist eher tatsächlich, dass ich merke, ich muss mich aufmachen. Also ich muss gucken, was heute auf mich zukommt. Und das macht mich eher zu, wenn ich zu sehr vorher weiß, worauf ich hinaus will. Und das erfordert Mut. Also das ist eigentlich das, was am meisten Mut von mir erfordert, zu sagen, ich komme in den Probenraum rein, wir machen ein Aufwärmtraining und beim Aufwärmtraining versuche ich irgendwie herauszufinden, zu spüren, was mit den Leuten heute los ist und auch dann das Aufwärmtraining entsprechend zu gestalten, also nicht jetzt jeden Tag die gleichen Übungen in der gleichen Reihenfolge zu machen, sondern eben auch zu gucken, ja, was für Themen bringt heute jemand mit und was muss man eigentlich tun, damit man gemeinsam arbeitsfähig wird? Weil manchmal gibt es ja in der Wirklichkeit einfach Themen, die dazu führen, dass man niedergeschlagen ist oder hibbelig oder wie auch immer. Und das ja nicht unbedingt immer dann die besten Voraussetzungen sind, um dann sich mit Kunst zu beschäftigen. Und dann damit irgendwie umzugehen. Deswegen ist es für mich ein Improvisieren eigentlich so, wie es für die Schauspieler ein Improvisieren ist. Der erste Impuls muss von mir kommen, das ist klar, dass ich den ersten Schritt machen muss und sagen muss, oh, hier kommt jetzt gerade eine Durchsage. Also den ersten Schritt, den muss ich normalerweise machen, das ist klar, das ist mein Job als Regisseur, dass ich ein Angebot erstmal mitbringe. Und manchmal verfängt dieses Angebot aber auch gar nicht und dann denke ich mir was Neues aus. Aber ab dem Augenblick ist es ein Dialog. Ja, also ich werfe was hinein, die fangen was damit an. Ich gucke, an welchen Stellen ich dann wieder einhaken kann, man weiterentwickelt. Und so ist das ein freies Spiel. Es gibt Tage, an denen ich schlecht drauf bin, wo ich ständig Chancen verpasse und nachher feststelle, ach Mensch, da war doch eigentlich ein tolles Angebot dabei, das habe ich irgendwie übersehen, und dann ärgere ich mich. Oder wo man irgendwie so ein bisschen nachher das Gefühl hat, man hat eigentlich gemeinsam seine Zeit vertrödelt und irgendwie nur versucht, diese 4 Stunden Proben umzubringen. Das gibt's natürlich genauso. Hier gibt's so einen Lautsprecher, den man leider nicht ausstellen kann. Wo man
ja, das passt schon. Das ist vollkommen in Ordnung. Also das ist ja echt interessant. Also jetzt hatte ich noch gerade noch so einen Gedanken gehabt. Wenn man sich zum Beispiel so ein Theaterstück von dem Schlingensief angeguckt hat, ne, dann war ja immer so eine Doppelbödigkeit drinne, dass man nicht so richtig wusste, wo befinde ich mich jetzt? Also ist das jetzt ein fertiges Stück oder ist das jetzt hier noch Probe? Ja. Weil ja dann irgendwelche Regieanweisungen reingeworfen wurden oder dann wurde dann mitten rein gesagt, was weiß ich hier, so, du hättest jetzt aber was ganz anderes sagen müssen. Also das auch, also wo sich die Schauspieler, das sind ja auch Laienschauspieler, wo die dann sich uneinig waren, klar, das ist auch mit Methode gewesen. Und jetzt würde mich immer mal interessieren, ob in deinen Stücken, also es gibt da sozusagen diese Probenzeit, wo man irgendwie die Inszenierung erarbeitet und dann gibt es so einen, ich sag mal, harten Schnitt, dann ist Premiere, zack, und dann ist es, ich will nicht sagen, eingefroren. Also ich meine, es sind ja trotzdem immer noch Menschen, die das irgendwie, die bringen ja ihre eigene Varianz damit. Aber wo oder kommt das überhaupt vor, dass man noch irgendwie so ein bisschen diesen Probeprozess durchschimmern sieht, dass man, oder ist das dann tatsächlich, also ist das so wie Schiller, die Räuber, zack, und da kommt jetzt nicht noch drinne vor, dass der Tobias dann nochmal gesagt hat, pass mal auf, ich möchte es aber, dass wir jetzt nochmal das Licht nochmal anders hängen oder so. Also,
Ja, ist unterschiedlich. Es kommt auf die Inszenierung drauf an. Es gibt Inszenierungen, die eher danach rufen, gewissermaßen irgendwie abgeschlossen zu sein als fertiges Werk, ja, und natürlich verändert sich's von Aufführung zu Aufführung, aber dass man jetzt nicht diese Offenheit des Probenprozesses in der Inszenierung selbst hat. Und es gibt aber auch Projekte, bei denen das anders ist, also wo es dann auch Passagen gibt, die improvisiert sind oder wo man auch den Reflexionsprozess, der in der Inszenierung stattgefunden hat, mit auf die Bühne bringt. Es gibt zum Beispiel eine Inszenierung, die ich am Deutschen Theater mit Jugendlichen gemacht habe, am jungen DT, Fluchtpunkt Berlin. Und zwei Darsteller wollen die Geschichte erzählen von einem Interview, das sie geführt haben mit einem Jungen in ihrem Alter, der aus Afrika kommt, aber Albino ist und dort in seinem Heimatland Verfolgungserfahrung gemacht hat. Und sie diskutieren eigentlich in dieser Szene die ganze Zeit nur darüber, was der eigentlich genau gesagt hat, weil sie es völlig unterschiedlich verstanden haben. Und in so einer Szene wird dann schon sehr transparent, wie stark auch so Interpretationsprozesse und die eigenen Klischeevorstellungen und die Wünsche an das, was man zum Schluss herausbringen will mit dieser Inszenierung und so weiter, eine Rolle spielen. Und im Prinzip ist das eine sehr sichtbar gemachte Probensituation, die wir da gebracht haben, sodass zum Schluss man erahnt, was die Geschichte von diesem Jungen ist, aber noch stärker mitbekommt, was das eigentlich bei den Beteiligten ausgelöst hat und wie die Schwierigkeiten hatten, damit umzugehen und das für sich einzuordnen. Und das mal.
Helaas is de verbinding om radiotechnische redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.
Hängt's jetzt? Ah, jetzt ist er wieder da. Jetzt sind sie wieder da.
Oh, siehst du mich wieder?
Ja, ja.
Wunderbar.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich, genau, wir waren jetzt irgendwie so unterbrochen bei diesen, dass ich da diese Unterschied, also dass der Streit oder die Diskussion, die in der Probe stattfindet, dass man die tatsächlich doch nochmal auf der Bühne sehen kann. Ja, das ist genau. Das ist interessant, also weil, wie gesagt, ich lese gerade noch so ein Buch, geht es eben um Autorenregie und dass da eben, wird eben so, jetzt werden so Stücke vom René Polesch und anderen da besprochen, wo das eben, also man sieht es auf der Bühne, was da möglicherweise in den Proben stattgefunden hat. Darauf wollte ich nur hinaus. Und das ist ja eben interessant. Ich sag mal so, in der Zeit, wo wir zum Beispiel vom Nikolaus Schneemann, gibt es ja die Räuberinszenierung, die er da am Thalia Theater gemacht hat, die kann man sich auf YouTube angucken. Also wenn mich das interessiert, kann ich also sagen, ich kann mir das angucken. Es ist, finde ich, eine wunderbare Art, wie er das da gemacht hat, dass er gesagt hat, mein Gott, ist Schauspieler sprechen Texte, sprechen sich zusammen. Also man sieht gar nicht mehr, was da überhaupt irgendwelche Figur da jetzt gerade spricht, sondern es sprechen halt die einzelnen Schauspieler und so weiter. Und da finde ich es ja heutzutage eigentlich interessant, dass man im Grunde genommen könnte ja auch diesen Probenprozess thematisieren, indem man den irgendwie zugänglich macht. Also ist natürlich eine gefährliche Sache, weil die Probe ist ja eigentlich, soll eigentlich geschützt sein, indem man sich sicher ist, da wird nicht aufgezeichnet oder sowas. Und das ist eben, ich meine, bei uns im Hörspiel, wir haben es so gelöst, dass wir gesagt haben, wir machen hier ein Experiment und ein Experiment muss natürlich beobachtet werden und dokumentiert. Deswegen haben wir noch einen Podcast, wo wir eigentlich zeigen wollen, für uns selber und auch nachvollziehbar, wie kommen wir denn eigentlich von dem Text zum fertigen Stück? Und das ist am Theater, klar, man kann jetzt keine Proben nachspielen, also das ist mir jetzt schon irgendwie klar, aber gibt's da irgendwas sozusagen in der Theaterwelt, dass man sich auch darüber Gedanken macht? Und ich kann mir vorstellen, klar, Bürgerbühne ist in dem Sinne vielleicht sogar ungeeignet, weil die Leute unerfahren sind, die müssen erst mal mit diesem Medium Theater klarkommen und wenn sie dann damit bedroht werden, dass sozusagen ihre Unvollkommenheit noch dokumentiert ist, das ist vielleicht jetzt nicht so das Wahre, aber mit ausgebildeten Schauspielern, die da in so einer Probensituation das schon öfter erfahren haben, gibt es da so eine Vorstellung, irgendwie auch das sichtbar zu machen? Oder sagt man, mein Gott, wir sind hier am Theater und da ist eben das so, wie es schon immer war.
Also, weiß ich jetzt gar nicht, an welcher Stelle ich anfangen soll. Ich fange vielleicht erstmal an der Stelle an. Was es ja schon immer wieder in Theatern gibt, sind öffentliche Proben. Das ist aber natürlich immer totaler Fake, weil man probt etwas extra für diese öffentliche Probe und bespricht auch vorher, worüber man diskutieren wird und so, ne? Sodass der Zuschauer das Gefühl hat, dass er so bei einer Probe dabei ist. Aber eine echte Probe dazu zu gucken, wäre meistens tierisch langweilig, weil einfach ja auch viel Leerlauf ist und viel Wiederholung. Und man jetzt als Außenstehender gar nicht begreift, warum man das jetzt nochmal macht. Und also das ist, glaube ich, für Außenstehende extrem langweilig, so eine echte Probe zu verfolgen. Ist vielleicht bei den Endproben, wo dann sehr viel schon fertig ist, was anderes, aber so eine Entwicklungsprobe kann einfach auch wirklich, ich war früher Dramaturg und musste dann immer bei Proben mit dabei sitzen und die angucken. Die größte Kunst war, interessiert zuschauend zu wirken, obwohl man innerlich denkt, ach, geht's mal gleich weiter.
Was macht denn eigentlich so ein Dramaturg? Das würde mich auch nochmal interessieren, aber erzähl ruhig nochmal zu Ende.
Ja, okay. Dann gibt es ja Formate, die wir hier auch in der Bürgerbühne haben, zum Beispiel mit Turbo Pascal, Dichte Netze, machen die ein Projekt, wo sie zu sozialen Beziehungen forschen. Und da ist es ja so, dass die Aufführungen selbst Forschungsprozesse sind. Also es wird gewissermaßen in der Aufführung selbst mit dem Publikum zusammen geforscht. Und das sind dann oft so soziale Interaktionen, die zwischen den Zuschauenden und den SpielerInnen stattfinden. Und für die ist es existenziell, dass sie auch in der Probe schon Publikum haben, weil das ist gewissermaßen ihr Spielpartner. Und vielleicht kann man am Anfang sich vieles theoretisch ausdenken und man kann innerhalb der Produktion sich gegenseitig Publikum sein, aber wirklich, da, wir haben hier heute das sogenannte Unart-Finale im Haus. Das ist ein Jugend-Performance-Wettbewerb und deswegen schwirren hier ganz viele Jugendliche durch das Haus, die ganz aufgeregt sind, weil sie gleich ihre Performance zeigen. Und da gibt es natürlich schon sehr früh also Publikum, das dazukommt, das ist dann meistens nicht ganz öffentlich, sondern man schreibt dann Menschen an, die schon hier an der Bürgerbühne gespielt haben, die dann auch ein bisschen wissen, wie so eine Probe abläuft und sich darauf einstellen, dass man jetzt das nicht irgendwie so behandelt wie eine fertige Inszenierung. Aber Prinzipiell genau, also diesen Prozess irgendwie auch als Teil des künstlerischen Werkes zu begreifen und nicht zu sagen, die Proben sind nur die Vorarbeit und dann die Aufführung ist das eigentlich Wichtige. Da gibt es immer mehr Formen, die ich sehr spannend finde. Bei mir selbst ist das nicht primär so, aber es gibt so Mischformen, würde ich sagen. So, ja, jetzt wolltest du,
ist ein Dramaturg. Genau, das hat mich schon immer interessiert. Ich hatte nie Kontakt zu einem Dramaturgen bekommen. Also die ich da angeschrieben habe, die haben da nie so drauf gebissen. Ich habe keinerlei Vorstellung. Also Regisseur kann ich mir vorstellen. Ich hatte vor Jahren mal mit dem Hegemann, also mal beobachten zu tun gehabt. Das war mir auch ganz, also das war mehr so wolkig, wie ich das beobachten konnte. Der hat dann immer aus irgendwelchen alten Texten zitiert. Ja, da fällt mir noch Folgendes ein. Und so weiter. und der Schlingensief hat dann irgendwie was damit gemacht, was auch immer. Also deswegen ist mir die Rolle von so einem Dramaturgen, also der ist bestimmt wichtig, aber ich weiß nicht so richtig, was macht ein Dramaturg? Also,
genau. Helaas ist die Verbindung um radiotechnische Redenen verbroken. Probiert du es later noch eens.
Ja. So. Da sind wir wieder. Genau. Alles klar.
Ja, das ist die Frage, die Dramaturgen lieben, die ihnen nämlich immer gestellt wird. Was ist eigentlich ein Dramaturg und wozu ist der da? Ist ja auch ein sehr deutscher Job, muss man ja sagen. Es gibt viele Länder, in denen es keine Dramaturginnen gibt. Natürlich in dieser Tradition von Lessing mit der hamburgischen Dramaturgie. Dafür bin ich aber wirklich nicht der Experte. Wir haben in dieser Saison neu eingeführt in der Bürgerbühne einen Dramaturgie-Club, in dem wir genau das machen. Weil wir reden mit den TeilnehmerInnen über die Frage, was ist eigentlich Dramaturgie, was macht ein Dramaturg und machen das dann auch mit denen. Das Ziel ist, dass wir eine Bürgerdramaturgie hier aufbauen wollen, die gewissermaßen schon bei der Konzeptionierung eines Spielplans, der Überlegung, was für Stoffe, welche Themen, welche Regiehandschriften wollen wir hier am Haus haben, dass die uns dabei auf Augenhöhe begegnen und das mitentwickeln. Denn die Bürgerbühne funktioniert ja bisher so, dass die Bürger beteiligt sind ab dem Augenblick, wo es die Infotreffen und Auswahlworkshops zu den einzelnen Inszenierungen gibt. Und dann können sie da sich beteiligen, indem sie mitspielen. Aber sie sind bislang nicht beteiligt bei der Entwicklung des Spielplans und der Frage, was wir denn eigentlich machen wollen. Und das wollen wir mit der Bürgerdramaturgie versuchen, da auch die Bürger mit einzubeziehen. Und in diesem Club behandeln wir verschiedene Themenbereiche. Also die eigentliche Stückdramaturgie ist ja im Prinzip die, Erarbeitung auf der Ebene des Theatertextes, auf der Ebene der Theorie, der Philosophie, der historischen Hintergründe, also gewissermaßen der intellektuelle Agent dieser Produktion, der dem Regieteam und den Schauspielern all das zuliefert, was man sinnvoll wissen muss, um mit diesem Stoff umzugehen. Wenn es klassische Theatertexte sind, dann ist er derjenige, der die Strichfassung zusammen mit dem Regieteam macht. Wenn es Stückentwicklungen sind, gibt es auch mitschreibende Dramaturgen. Also es gibt viele Dramaturgen, die Romanadaptionen für die Bühne machen. Und er entwickelt eben oder bespricht mit dem Regisseur zusammen das Inszenierungskonzept. Er ist also gewissermaßen so eine Art Berater, künstlerischer Mitdenker. Und dann in den Proben selbst ist er gewissermaßen der erste Zuschauer, der von außen betrachtet und beobachtet und versucht, Feedback, Rückmeldung zu geben. Hat das mit dem zu tun, was wir ursprünglich machen wollten? Was kommt eigentlich an? Was funktioniert irgendwie nicht so? Müssen wir das alles nochmal neu denken? Also er hat so die Rolle eines Kritikers und aber auch jemand, der stärkt oder nochmal neue Gedanken hineinbringt und ein wichtiger Gesprächspartner der Regie ist. Und dann, wenn es auf die Premiere zugeht, ist er derjenige, der das Programmheft entwickelt und all die Texte, die für die Vermittlung von so einem Stück notwendig sind, also die Texte für die Presse, für die Werbung, Fotomotive, all das ist meistens Aufgabe der DramaturgInnen. Nach der Premiere führt er die Publikumsgespräche. Das ist so all das, was sich ums Stück herum gruppiert. Und dann gibt es den Bereich der Hausdramaturgie, zu überlegen, was wollen wir denn in der nächsten Saison machen? Welche Themen sind wichtig? Welche Stücke? Welche Autoren? Welche Regieteams? Das heißt, Dramaturginnen fahren viel in der Republik und darüber hinaus herum, um sich Inszenierungen anzuschauen und zu schauen, welche Regiestimmen wollen wir denn hier bei uns am Haus haben? Und dann auch ein Begleitprogramm herumzustricken und zu überlegen, wie wollen wir eigentlich unser Haus gestalten? Ist es wichtig, dass wir zum Beispiel in unserem Spielzeitheft noch Texte haben von einem Intellektuellen, der unsere Spielzeitthemen etwas noch aus einer anderen Perspektive betrachtet? Oder wollen wir eine Lesungsreihe machen und so weiter und so fort? Und das sind all die Jobs von Dramaturginnen.
Jetzt kommt das Leben.
Hallo, vielen Dank. Ich bin gerade im Interview, deswegen muss ich so grinsen.
Ja. Ah, sehr schön, das gefällt mir. Also, was ich jetzt gerade nochmal über diese Bürgerbühne, das ist ja ganz famos. Also, weil du immer gesagt hast, also wir forschen hier und wir wissen, also wir experimentieren, wir forschen und wir finden etwas heraus. Das scheint doch dann, also das würde ich jetzt nicht unbedingt am Theater erwarten, aber es wird trotzdem gemacht. Also dem Theater ist es egal. Also am Theater findet Wissenschaft statt, auch wenn man es dort nicht erwarten würde. Das ist ja was Interessantes, worüber ich jetzt auch zufälligerweise nachdenke. Das ist ja gerade das, was wir in der Wissenschaft, so diese Ausdifferenzierung in die verschiedenen Sparten, also Naturwissenschaften und so weiter haben. Und das ist, dass man in der Kunst die Möglichkeit hat zu sagen, pass mal auf, das ist mir doch egal, dass es irgendwie die Gravitationskonstante gibt. Ich kann das aufheben. Ich bin in der Kunst. Ich bin am Theater und ich muss mich nicht dran halten. Und das ist ja das Interessante, dass sozusagen über den Umweg des Theaters oder der, wenn man es jetzt noch weiterspinnen würde, über den Umweg der Kunst trotzdem sozusagen an diesem Weltwissensgebäude dran rumgebastelt wird und das ergänzt wird und so weiter, ohne dass man es vorhat, oder? Also das und das nochmal.
Ja, würde ich schon sagen. Also ich bin ja selbst gar kein ausgebildeter Regisseur, sondern ich habe ja Biologie und Philosophie studiert und bin nur durch Zufälle beim Theater gelandet. Und ich mache nicht deswegen Theater, weil ich unbedingt Theaterregisseur sein will, sondern weil das für mich wirklich ein Forschungsmedium ist. Also weil ich dort Fragen stellen kann und mit jeder Produktion wieder mir ein neues Forschungsfeld erobern kann und auf eine sehr vielfältige Art und Weise mir etwas, ja, erfragen und dann herausfinden kann. Ich habe vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Wir haben vor, ja, das ist ja jetzt über 10 Jahre her, am Staatstheater Hannover ein Projekt gemacht, Die Welt ohne uns hieß das. Die Idee von Aljoscha Bekrich und mir, also wir haben das zusammen mit dem Theaterkollektiv Lunatics Produktion gemacht, war, dass wir ein Theater ohne Menschen machen, sondern nur mit Pflanzen als Hauptdarsteller. Ausgangspunkt war so ein Buch von einem Wissenschaftsjournalisten Alan Weisman, der sich die Frage gestellt hat, was würde eigentlich passieren, wenn die Menschen von heute auf morgen von diesem Planeten verschwinden würden? Wie viel von unseren Hinterlassenschaften würde eigentlich wie lange noch bleiben und wie würde sich der Planet weiterentwickeln? Ein sehr spannendes Buch, das vor allen Dingen deswegen spannend ist, weil er nicht einfach nur eine Projektion in die Zukunft macht, sondern um diese Frage zu beantworten, schaut er in die Vergangenheit, also in die Vergangenheit des Planeten vor Beginn der Industrialisierung, vor Beginn der zivilisatorischen Hochkulturen, vor Beginn des Auftretens des Menschen. Und das hat uns sehr inspiriert und wir haben gesagt, naja, wer ist denn in einem Theater ohne den Menschen die Hauptfigur? Pflanzen. Und dann haben wir 5 Jahre lang Pflanzentheater gemacht. Auf einer stillgelegten Brache haben wir einen Container aufgestellt, den zum Zuschauerraum umgebaut, eine Glasscheibe eingebaut und einen Vorhang. Und man sitzt also als Zuschauer in diesem Container und guckt auf diese Brachfläche. Und die haben wir im Laufe dieser 5 Jahre verändert, so dass wir Zeitsprünge von Folge zu Folge drin hatten, die immer größer wurden. Also 1 Jahr, 10 Jahre, 100 Jahre, 1000 Jahre. Und haben jedes Mal auf eine andere Art und Weise versucht, an dieses Themengebiet Theater ohne Menschen heranzugehen. Es gab sehr unterschiedliche Versuche. Das ging von ja, Lecture-Performances mit Pflanzen bis zu einer Art von Puppentheater oder einer künstlerischen Installation mit dem Performance-Künstler Tim Ulrichs. Und damals war das so ein skurriles Liebhaberprojekt. Wir haben auch viel mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet. Und das Lustige ist, dass in den letzten 2-3 Jahren ich unglaublich viele Anfragen zu diesem Projekt bekomme. Weil das, was wir damals in so einer nur aus einem künstlerischen Interesse heraus spielerischen Form angefangen haben zu erforschen, kann man Pflanzen als Protagonisten sehen, plötzlich tatsächlich in ganz vielen Bereichen anfängt, eine Relevanz zu gewinnen. Also müssen wir unser Verhältnis zu unserer kreatürlichen Umwelt neu gestalten, müssen wir, Stichwort Anthropozän, aufhören, immer nur alles menschenfixiert zu sehen? Oder gibt es auch eine andere Perspektive, wie wir als Menschen nur als Teil dieses sehr komplexen Kosmos aus Leben und Dynamiken uns verstehen? Und da stellen wir plötzlich fest, dass wir damals Fragen gestellt haben, die jetzt plötzlich außerhalb des Theaters eine Relevanz gewonnen haben. Und wir waren, ich hatte vor einem halben Jahr. So, jetzt geht's los mit der Aufführung.
Maschine bitte zum Beginn.
Sehr gut.
Und alle Gruppen für den Tanz zum Beginn.
Ja. Und vor einem guten halben Jahr habe ich zusammen mit der Heinrich-Böll-Stiftung eine Konferenz ausgerichtet zum Thema Klima trifft Theater, also die Frage, wie das Theater ästhetisch und inhaltlich auf die Klimakrise reagieren soll. Die These hinter der Konferenz war so ein bisschen, dass es bislang noch nicht die Theaterform gibt, in der wir angemessen solche abstrakten Phänomene wie Klimawandel auf die Bühne bringen können, weil es so die grundlegenden Eigenschaften von Theater durchkreuzt, also die Einheit von Zeit und Raum, Kausalität und Situation, die Frage, wer eine Figur ist, was Ursache und Wirkung sind, ist eben im Klimawandel viel komplexer, als es auf dem Theater oft darstellbar sind, weil eben unsere Handlungsfolgen oft an ganz anderen Orten auftreten, als sie entstanden sind. Ne? Also wenn ich hier die Heizung anschmeiße oder mit dem Auto fahre, dann kann das eben Folgen haben für jemanden, der tausende Kilometer entfernt liegt, den ich nicht kenne, mit dem ich sonst keinerlei Kontakt habe oder der möglicherweise erst in 10 oder 20 oder 30 Jahren damit konfrontiert wird. Und wie bringt man das auf die Bühne? Ist so etwas wie ein Wirbelsturm oder die Hitze, müsste man das nicht als eine Art von Protagonist im Theater begreifen? Und wir haben so ein bisschen gedacht, das ist eine Frage, die vor allen Dingen Theatermacher interessiert. Und wir hatten als Expertin Antje Boetius eingeladen, die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts aus Bremerhaven, eine der renommiertesten Klimaforscherinnen weltweit. Und die uns mitteilte, dass sie genau an diesem Punkt im Moment auch arbeitet. Wie kann man eigentlich diese Naturkräfte so darstellen, dass sie nicht als vom Menschen abgetrennte Wirkungskräfte unterwegs sind und sie genau deswegen sich plötzlich anfängt, für Theater zu interessieren. Und da glaube ich tatsächlich, dass die Überkreuzung von unterschiedlichen Weisen, Wissen zu generieren in den Künsten und in den Wissenschaften, da interessante Kreuzungspunkte haben, wo man tatsächlich voneinander profitieren kann.
Ja, das ist interessant. Das ist ja wirklich, da bin ich ja froh, dass wir dieses Gespräch führen, weil das, also das war mir zum Beispiel vollkommen unbekannt, dass es solche Konferenzen gibt und dass da tatsächlich sich Wissenschaftler, also wie eben von dem Alfred-Wegener-Institut sich für solche Fragen auch interessiert und die dann sagt, nee, komm, sagt mir mal bitte, ich brauche was von euch. Also was ich jetzt gar nicht so erwartet hätte. Also
ich war vor 10 Jahren, war ich auf einer Konferenz eingeladen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und da trafen Künstler aus unterschiedlichen Sparten und Gattungen auf Wissenschaftler. Und Damals war es so, dass der Konferenzleiter die Veranstaltung eröffnete und in seiner Eröffnungsrede sagte, wir sind so froh, dass Sie Künstler und Künstlerinnen jetzt hier heute bei uns sind, denn wir haben das Gefühl, dass unsere Botschaften von der Menschheit nicht gehört werden und wir brauchen sie, damit sie unsere Inhalte vermitteln. Und in dem Augenblick war eigentlich die Konferenz schon gelaufen, weil allen Künstlern, die da waren, fiel richtig das Lächeln aus dem Gesicht, weil sie plötzlich dachten, okay, wir sind offensichtlich nur die Propagandisten eurer Erkenntnisse und das ist aber nicht die Rolle, in der wir uns selber sehen. Wir sind ja selbst kreative, gestaltende Menschen und nicht einfach nur eine Art von Presse, die mit mehr Emotionen sagt, ihr müsst den Klimawandel verhindern. Und das hat sich tatsächlich geändert. Also ich habe im letzten Dreivierteljahr oder Jahr für eine Produktion mit dem Institute for Advanced Sustainability Studies in Potsdam zusammengearbeitet, wo es Naturwissenschaftler, Soziologen, Politologen und so weiter gibt, die sich eben mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Und da ist es tatsächlich so, dass die Künste eben nicht mehr einfach nur als Sprachrohr verstanden werden, sondern wirklich als Gesprächspartner auf Augenhöhe und man voneinander profitieren kann. Und das ist wirklich interessant, dass ich sehe, dass das sich in weiten Bereichen der Wissenschaften da eine Öffnung stattfindet.
Ja, das denke ich mir. Also es gibt ja Stanislaw Lem, der so Science Fiction gemacht hat. Und ich sage mal so, in so einer Literatur oder im Film oder am Theater, man kann echt viel ausprobieren und es ist in dem Sinne folgenlos, dass man keine großen Apparate braucht, man braucht seine Fantasie und man braucht einen Raum. Also es gibt ja noch dieses unsichtbare Theater, man braucht noch nicht mal einen Raum, also man braucht eine Fläche, wo man irgendwas darstellt. Also letztendlich, man kann das ausprobieren. Und jetzt bin ich so am Überlegen, ob das vielleicht auch so ein Zeichen ist, dass die Wissenschaft vielleicht merkt, dass sie jetzt auch am Ende ist. Also gerade mit diesem Klimawandel, was wir sehen, das ist ja in dem Sinne unbeherrschbar. Also man kann nicht sagen, wir machen das jetzt so, es weiß ja niemand. Ja? Und dieses Experimentelle oder dieses ich weiß es auch nicht, das findet ja in der Kunst, hat man ja alle Möglichkeiten. Also ich meine, gut, dann schreibt man halt nochmal ein anderes Theaterstück, ne, wo man nochmal was anderes ausprobiert oder sowas. Ne? Und das ist doch, jetzt ist ja die Frage, wie kommt denn das, klar, über solche Konferenzen hast du gesagt, kommt das zurück in die Wissenschaft? Aber gibt es da ich stelle mir das ganz schwierig vor, also wie kann man jetzt wie findet der Austausch sozusagen, dass das zurückgespült wird in die Wissenschaft statt? Also klar, so ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin, die wird mal ins Theater kommen und sagen, Mensch, toll, wie ihr das hier gemacht habt und so weiter, hilft mir weiter. Aber gibt es da sowas richtig so, ich will nicht sagen, irgendwie, also wird von der Wissenschaft aus über diese punktuellen Konferenzen hinaus, das tatsächlich, also ernst genommen, dass es sowas wie Kunst gibt, oder ist das komplett, also sozusagen nur zufällig, dass da irgendwie sagen, ja, wir haben noch ein paar Künstler und die laden uns jetzt hier mal ein irgendwie. Also wie?
Also ich fühle mich jetzt außerstande, über die Künste und die Wissenschaft als solche zu sprechen. Kannst jetzt im Prinzip nur so von eigenen Erfahrungen sehen. Mhm. Es gibt ja auch den interessanten Mischbereich der künstlerischen Forschung. So der Protagonist im deutschsprachigen Raum ist Julian Klein mit seinem Institut für künstlerische Forschung. Und dahinter ist ja die Idee, dass man tatsächlich die Methoden der Künste benutzt, um forschend tätig zu sein. Und das sind dann eben Kooperationsprojekte, manchmal rund um eine Inszenierung herum, manchmal aber auch wirklich in institutionalisierter Form. Ich weiß zum Beispiel, dass es an der ETH in Zürich ein Forschungsprojekt gab zu Emotionen und Empathie, glaube ich, wo sie neurobiologisch und mit dem Schauspielstudiengang zusammengearbeitet haben und gewissermaßen mit den Schauspielern versucht haben herauszufinden, wie man sich in fremde Emotionen hineindenkt. Und die sich aneignet. Und das ist dann mit Hirnscans und mit psychologischen Untersuchungen und eben mit den Methoden des Schauspiels untersucht worden. Und also ich glaube, diese Trennung in die Künste einerseits und die Wissenschaften andererseits, das ist ja eine, die sehr alt ist und die man immer wieder in Frage stellen kann und muss. Aber sicherlich gibt es auch viele noch, die sagen, Hardcore-Wissenschaft, keine Ahnung, Kosmologie, was bringt mir da die Kunst? Also das glaube ich, das kann man jetzt schwer verallgemeinern.
Ja, also gerade, wenn wir jetzt über Physik oder sowas reden, ich meine, der Jules Verne hat irgendwann mal sich überlegt, es müsste sowas wie Raketen geben und dann sind die tatsächlich irgendwann mal gebaut worden. Ne? Also so in der da gibt es schon so, sage ich mal, gewisse Seiteneffekte. Und ich hatte ja mal, in einem anderen Zusammenhang hatte ich mal gesagt, na gut, also alles, was gedacht werden kann, ist Wirklichkeit. Wir wissen nur noch nicht, wann wir es anfassen kann. Also wann wir es anfassen können. Und in dem Sinne, ist ja alles, was ich mir auch in meiner Fantasie, was ich träume oder so kann, Wirklichkeit. Ich habe jetzt erst wieder gelesen, dass man wo rausgefunden hat, dass sowas wie Bewusstsein in irgendeiner atomaren Ebene entsteht. Also jetzt stelle ich mir sofort vor, dass so ein Stein tatsächlich denkt. Ja? Also dass der so und ich vermute, in was weiß ich, wie vor 1000 Jahren wird dann tatsächlich mal jemand feststellen, irgendeine Wissenschaftlerin wird sagen, stimmt, tatsächlich, so ein Stein, wir müssen vorsichtig sein. Wir können jetzt nicht hier einfach irgendwie so schalten und walten, wie wir uns das vorstellen, sondern wir müssen Rücksicht nehmen. Das ist ja schon echt interessant, also was an so einem Theater alles möglich ist. Also ich meine, meine eigenen, wo ich mal so hinter die Theaterbühne so geschaut habe, das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her, da habe ich Abitur gemacht. Da wollte ich einfach wissen, was macht der da hier eigentlich? Da habe ich mich ja dann im Bühnenausgang hingestellt und einfach gewartet, bis die Schauspieler dann rausgekommen sind. Und da habe ich mich drangehangen und dann sind die dann in die Theaterkantine gegangen und dann habe ich einfach bloß daneben gesessen und dazugehört. Ne? Also da, ich meine, gut, klar, was hat man für eine Auffassungsgabe, wenn man so 20 ist? Da geht noch viel durch von dem, was man da irgendwie sieht, aber das ist tatsächlich, also das hätte ich nie erwartet, dass das schon so, sage ich mal so, ich will nicht sagen hochprofessionell, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber dass das sich schon so so mitgedacht wird, jetzt vielleicht, also ich hatte immer so die Vorstellung, ja gut, also man geht von einem fertigen Text aus und man betrachtet klar diese feststehenden Stücke und spielt die, aber dass man tatsächlich solche Sachen macht, wie eben, was du gesagt hast, mit diesen, was wir müssen mal nachdenken darüber, wie das ist ohne Menschen. Also wir müssen das mal irgendwie, ne? Also wie würde sowas aussehen? Das sind eben so Sachen, das finde ich ja hochinteressant. Und wenn man das dann noch mit dieser Bürgerbühne, das kommt mir echt so vor, wie dieses eben, dieses, was der Brecht sich da irgendwie vorgestellt hat, so dieses, ich will nicht sagen Lehrtheater, aber so, der hat ja ein bisschen anders sich darunter vorgestellt. Also spielt da bei dieser Konzeption von so einer Bürgerbühne genau sowas eine Rolle, dass man sich da so denkt, ja genau, also wir wollen jetzt hier sozusagen den Auftrag, den der Brecht erteilt hat, die echten Menschen ins Theater. Spielt da sowas eine Rolle oder ist das dann vollkommen, dass man sagt, nee, pass mal auf, wir haben jetzt hier einen Freiraum und wir denken jetzt gar nicht so sehr theoretisch, sondern wir entwickeln das einfach und alles, was entsteht, ist gut.
Also, na klar, da gibt es einen großen Diskurs dazu, was diese Art von, und dafür gibt es ja viele Namen, ist das jetzt Bürgerbühne, ist das Experten des Alltags, ist das partizipatives Theater, ist das Community-Theater. Jeder Begriff hat so einen leicht anderen Beigeschmack. Aber genau, was machen wir hier eigentlich? Bei uns heißt es halt Bürgerbühne, aber ich würde sagen, wir machen durchaus auch Formate, die nicht im engen Sinne Bürgerbühne sind, sondern eher im weiteren Bereich des Partizipativen, des mitmachenden Theaters stattfinden. Und da gibt es eine große Debatte in der Theaterwissenschaft dazu. Dafür bin ich überhaupt nicht der Experte. Ich finde das hochspannend. weil die Reflexion darüber dann auch wieder Auswirkungen auf die Praxis hat und man darüber auf neue Sachen kommt. Es gibt aber natürlich auch ganz viele andere Traditionslinien und Wurzeln, warum man das macht. Ich denke, eine Wurzel ist schon auch die Legitimationskrise der Stadttheater insgesamt. Also die Frage, wofür brauchen wir das überhaupt noch, wenn nur so prozentual gesehen wenig Menschen ins Theater gehen. Ich meine, zu DDR-Zeiten war es eben so, dass jeder Betrieb hat normalerweise einmal pro Jahr einen Ausflug entweder ins Theater oder in eine andere Kultureinrichtung gemacht. Mhm. Und die Theater mussten sich keine Sorgen darüber machen, ob die Zuschauer zu ihnen kommen oder nicht. Die waren eben einfach voll. Und auch das, die Frage der Konkurrenz mit anderen Medien. Und welche Rolle das Theater im öffentlichen Diskurs überhaupt spielt, führt schon auch dazu, dass man sich in den Theatern, glaube ich, zu Recht Gedanken macht, was ist unsere Rolle und warum muss es uns überhaupt geben? Ja, so heißt eine Performance, die hier heute stattfindet. Selbstbefriedigung, das, glaube ich, macht dem Inspizienten immer große Freude, diese Gruppe zur Bühne zu rufen. Und ich glaube, eine mögliche Antwort auf diese Legitimationskrise der Theater ist zu sagen, dies ist wichtiger Ort, ein Stadttheater ist ein wichtiger Ort, an dem eben noch eine freie, ein freies Forum für die Stimmen aus der Stadt möglich ist und hier Dinge und Themen verhandelt werden können, für die es kaum noch Spielräume gibt. Ja, die Lokalzeitungen werden immer weniger und haben weniger Platz. Globale Medienkonzerne bestimmen eher das, was wir wahrnehmen. Wir tauchen ein in Facebook-Filterblasen und so weiter. Aber im Theater ist ein Forum, wo sehr unterschiedliche Menschengruppen mit sehr unterschiedlichen Vorgeschichten und ideologischen Hintergründen zusammenkommen. Und die Bürgerbühne ist im Prinzip die extremste Möglichkeit zu sagen, wir führen hier Menschen zusammen, die sonst im Leben niemals zusammengetroffen wären. Und das ist, finde ich, wirklich das Beglückende bei jeder Inszenierung wieder von Neuem. Ich hatte ja jetzt eine Inszenierung mit Lehrerinnen und Lehrern, wo man sagen kann, ja gut, das sind ja alles Lehrer, die haben ja eigentlich den gleichen Hintergrund. Aber auch da waren die Kontexte, aus denen die kommen, so unterschiedlich, von der Grundschullehrerin über die Sprachlehrerin, die in allen möglichen Ländern dieser Welt gearbeitet hat, bis zur Gymnasiallehrerin. Und da dann eine Begegnung stattfindet, in der viele von den Gräben und Spaltungen, die in unserer Gesellschaft stattfinden, in der praktischen Arbeit tatsächlich auch zuwachsen können und man sich in der Unterschiedlichkeit und in der Diversität, die so eine Gruppe hat, doch als eine Form von Gemeinschaft empfindet, die einem großen Ziel folgt. Das ist schon auch ein sehr utopischer Moment und auch für mich ganz persönlich der Grund, warum ich jetzt Bürgerbühne mache. Ich liebe es, Schauspielertheater zu machen, mit professionellen Schauspielern zu arbeiten, aber diese Form, wie man da auch eine Form von idealer Gesellschaft, utopischer Gesellschaft innerhalb von so einer Produktion erlebt, ist schon ziemlich einzigartig. Und vielleicht das als letzter Punkt, das ist, glaube ich, auch was Wichtiges, Stichwort Empowerment. Man kann eben Menschen und Stimmen ermutigen, die sonst keinen Platz und kein Gehör finden. Also Dinge zum Sprechen bringen, die normalerweise marginalisiert sind. Wir haben hier zum Beispiel seit über 10 Jahren einen sogenannten Bürgerclub mit den wir nennen den Club der Andersbegabten. Das ist also mit Menschen mit Behinderung sehr unterschiedlicher Form. Und die entwickeln jedes Jahr eine Clubaufführung, wo sie ihre eigenen Themen verhandeln, auf die Bühne bringen. Und es gibt nicht viele Orte, an denen man sozusagen die eigene Perspektive von Menschen mit Behinderung erfahren kann und teilen kann und diesen Menschen wirklich begegnen kann. Und sowas ist uns hier tatsächlich immer wieder auch wichtig, zu machen. Das ist hier nicht von Literaturliebhabern für die elitären Zuschauer vorgeformte Kunst, sondern tatsächlich ein Begegnungsort, in dem unsere Gesellschaft wichtige Themen und Dinge verhandelt und sich gegenseitig kennenlernt.
Ich bin ja schon total begeistert, also von dieser Bürgerbühne, was du mir jetzt gerade so, so sagst. Also wie gesagt, ich hatte mal zwei Aufführungen, hatte ich mir angeguckt. Das eine war, da ging es so um das Verhältnis Pressesprecher, Zeitungshersteller, also Journalisten und Leser. Also das war echt. Das war so interessant. Also auch die Besprechung danach, weil also wie gesagt, also dann also die eine Frau da von der Sächsischen Zeitung, also die hat dann auch, also weil ich dann auch gesagt habe, dann, also wenn ich schon bestimmte Artikel lese, wo ich schon weiß, dass da niemand mal irgendwie, also da hat niemand recherchiert, ne? Also warum ist das so? Warum muss das so sein und so weiter? Ich war da richtig so ein bisschen giftig gewesen. Aber am Ende sind wir da rausgegangen und ich habe dann gesagt, okay, also mein Gott, klar, Journalismus ist schwierig und dann auch der Pressesprecher da von der Bundeswehr, das war interessant, also der dann. Also, wie gesagt, also dann habe ich noch mal ein anderes Stück gesehen, da ging es um Schüler. Mhm. Kann ich mich jetzt dummerweise nicht mehr an den Titel erinnern. Das war auch, also da war ich so begeistert, da war ich mit den Kindern sogar gewesen. Weil das so unwahrscheinlich war, dass diese Schüler so, die sind ja so im Alter von meinem Ältesten, dass die mich hat ja gewundert mit der Textsicherheit, also das ist ja schon rein, also über diese Zeit den Text irgendwie drauf zu haben. Und das dann eben auch so tatsächlich durchzuziehen. Ich meine, klar, die hatten zwei, drei Hänger gehabt, aber ich habe gesagt, meine Güte, also ich selber hätte es mir nie zugetraut zu machen. Und die haben gesagt, nee, wir machen das jetzt. Das war, wie war denn das? Eine Klasse aus Freital, glaube ich, gewesen irgendwie, die das da durchgezogen haben. Also das war echt, also das fand ich so vom Setting fand ich es halt, weil es halt eine echte Klasse war, die gesagt haben, nee, also genau, das war als Freital mit Terror und so weiter. Und die haben gesagt, das sind wir nicht. Wir sind ordentliche Menschen, so nach dem Motto, ne? Und haben dann mal so nach dem Motto, ja, jetzt müssen wir mit dem, weil ihr euch falsch verhaltet, haben wir jetzt einen Stempeltank leben, ne? Und jetzt müssen wir irgendwie damit umgehen. Das fand ich so wunderbar. Also das war so dieses Experimentelle und die haben das tatsächlich ernst genommen. Also das hat man richtig gesehen. Also die haben dann gesagt, nee, wir sind hier am Theater und wir machen das. Und das ist auch das Eigentümliche, was an diesem Hörspiel, da muss ich jetzt nochmal drauf zurückkommen, auch wenn das ein bisschen komisch ist, aber.
Ja, ich bin ja schon ganz neugierig auf dieses Hörspiel, ja. Du hast auf jeden Fall Talent, da sehr neugierig drauf zu machen.
Also, dieses Hörspiel, also was wir halt erleben, das ist jetzt eben so dieser Moment, wir haben Ideen, aber wir müssen auch was dafür tun. Also, das ist sozusagen, also das Handwerkliche und das, das eben, also, dass es eben auch Arbeit ist. Also man muss sich etwas erarbeiten. Und dieses Hörspiel, das geht, wie gesagt, also um diese so eine Bewerbungssituation und so weiter, wo jeder schon mal drin gewesen ist. Und dieses Unwissen eigentlich darüber, was uns eigentlich auch fertig macht, nicht so richtig zu wissen, was machen wir hier eigentlich? Also wo geht die Reise hin? Und das finde ich eben, dass ihr das bei euch da sagt, nee, also mit dieser Bürgerbühne, was ihr da macht, das gefällt mir halt. Also deswegen bin ich so begeistert, weil es auf der einen Seite, sage ich mal, schon, wie ich es mitbekommen habe, diese große Autonomie, also die können da machen, was sie wollen, in Anführungszeichen, aber sie haben nochmal die Sicherheit, sie haben diesen gesamten Theaterbetrieb eines Staatstheaters im Hintergrund, also sie mit Bühnenbildnern und erfahrenen Regisseuren, also sie haben da noch, also es ist sozusagen eine Art Zirkus mit doppeltem Boden, wo man aber sehr leicht vergisst, dass es ihn gibt und so eine Art Mut, also man kann mutig sein, sage ich jetzt mal. Ne? Also das ist, und bei uns im Hörspiel ist es eben die Schwierigkeit und dass wir eben nicht so richtig auf der einen Seite wissen, was wir eigentlich machen. Ne? Also was würde jetzt eine richtige Hörspielproduktion jetzt an dieser Stelle machen? Oder was gibt es für Techniken? Und das müssen wir uns ja alles selber erarbeiten. Und auf der anderen Seite sage ich dann immer, wenn es an diese professionellen Momente geht, wo ich sage, nee, wir lassen das jetzt weg, das ist unser Hörspiel. Wir machen jetzt nicht Heiner Goebbels Klangcollage oder sowas, sondern wir machen so wie wir das vorhaben. Und das ist halt das ist ja, sage ich mal, deswegen verstehe ich so ein bisschen, was an dieser Bürgerbühne abgeht. So ahne ich zumindest. Ne? Und ich sage mal so, dadurch, dass wir mit unserem Hörspiel hier so im digitalen Raum sind, das, mein Gott, ne, also schmeißt da halt die Tonspur weg, kommt eine neue. Ne, also das lässt sich ja währenddessen so ein Bühnenbild, das ist dann eben so, ne? Also
ja. Man kann aber auch da noch ändern, ne? Ja, und ich weiß jetzt auch gar nicht, wo dein Podcast alles gehört wird, aber falls es Hörer gibt, die im Bereich Dresden wohnen, traut euch da mitzumachen. Es ist ja bei allen unseren Projekten so, dass man keine Theatervorkenntnisse braucht. Oft kommen auch Menschen zu unseren, also wir machen immer Infotreffen, wo wir erstmal über das Projekt informieren, wo das Regie-Team schon da ist und sich vorstellt. Und da kommen oft auch viele Menschen hin, die sagen, mich hat das Thema interessiert, aber ich will gar nicht mitmachen, weil ich mir nicht vorstellen kann, auf der Bühne zu stehen, das kann ich gar nicht. Und dann ist es oft so, dass sie sagen, ah ja, das war schon interessant, ich komme mal zum Auswahlworkshop, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich mitspiele. Und ich hatte einen Mitspieler für eine Inszenierung, wo es zum Thema Demenz ging, also was Demenz eigentlich so für das Umfeld bedeutet. Und der war über 70 und hatte ein halbes Jahr vorher seine Frau durch die Demenz verloren. Und der ist einfach zu diesem Infotreffen nur hingekommen, weil er mal Kontakt haben wollte mit anderen Leuten, die mit dem Thema konfrontiert waren. Er hatte gar nichts mit Theater zu tun, war auch vorher noch nie im Staatsschauspiel. Und aber hat dann irgendwie so Spaß gehabt, auch bei dem Auswahlworkshop haben wir dann so improvisiert und Übungen gemacht und so. Das hat ihm irgendwie Spaß gemacht und wir fanden, du musst unbedingt dabei sein. Er sagt, ah, das kann ich nicht, da bin ich gar nicht talentiert zu. Und er sagt, lass das mal alles unsere Sorge sein. Hauptsache, du hast Spaß mitzumachen. Und der war dann mit dabei und es war wirklich dann zum Schluss auf der Bühne der Liebling der Zuschauer. Ja. Und insofern braucht es nicht vorher Kenntnisse von Theater oder wenn man das Gefühl hat, oh, das ist irgendwie so kompliziert, das kann ich gar nicht, sondern es braucht vor allen Dingen Lust und dann kommen oft die erstaunlichsten Ergebnisse raus. Und das ist eben auch diese Form von Empowerment, dass man plötzlich feststellt, dass man Fähigkeiten hat, von denen man vorher gar nichts wusste, die eben in so einem Rahmen von einem Projekt erst herauskommen und manchmal erst, wenn man über 70 ist.
Ja, das ist gut. Also das war ja auch so jetzt also fast schon zum Schluss. Also das war, also bei mir zum Beispiel war es so, ich habe ja mit dem Podcast angefangen, weil ich wissen wollte, wie Podcast funktioniert. Ne? Also was macht man, also technisch und auch, wie ist denn, also und das Experiment lautet, also wie viele Folgen kannst du machen? Also findet sich immer noch ein nächster Gesprächspartner. Ne? Also und das und da lasse ich mich so ein bisschen so von, also ich sehe irgendwas und dann, ich lasse, also es steht als große Überschrift Irritation. Also wenn mich irgendwas anspricht, etwas irritiert, wo ich dann sage, hey, Moment, wie geht das jetzt? Oder was steckt dahinter? Dann suche ich mir da jemanden. Und das war eben das mit der Bürgerbühne so interessant. Und das ist ja auch so ein Ding, wo man was lernt über sich selber. Ich zum Beispiel, ich habe das Problem in diesem Hörspiel jetzt, also deswegen habe ich auch gesagt, also ich kann meine eigene Stimme nicht hören. Also die Podcast-Folge zum Beispiel, die wir jetzt machen werden, ich werde sie mir nicht nochmal anhören. Ich werde mir dann von anderen erzählen lassen, wie sie es fanden. Das ist vielleicht wie so ein Filmschauspieler, der seine eigenen Filme nicht sieht oder so. Ne? Und das ist ein Problem, also das habe ich jetzt auch, das ist zum Beispiel so ein Ding, was wir jetzt in der Hörspielproduktion wahrscheinlich überwinden werden, aber da bin ich mir noch nicht so richtig sicher. Ich habe das Gefühl, ich kann sie, also ich bin auf dem Sprung, aber das ist so ein Ding, mutig sein, ne? Und ich glaube, das ist auch so, weil du es gesagt hast, mit den Behinderten, mutig sein. Und klar, wir hatten vor uns Schlingensief angesprochen, der hat ja gesagt, ist mir doch wurscht, ihr seid alles Schauspieler und ich nehme euch ernst.
Ja.
Und das hat auch was, also ich meine, ich war in dem Wahlkampfzirkus war ich zu Gast gewesen und war auch mal sonst so im halb privaten Umfeld da mit ihm. Mhm. Und das war immer so, wo er dann immer gesagt hat, wie hat er immer gesagt, Wagner hören, mutig sein, machen. So, es kann nichts falsch sein. Ne? Weil selbst wenn es wirklich im ersten Augenblick falsch sich vielleicht anfühlt, aber jemand sieht irgendwas da drin und so weiter. Deswegen finde ich mit dieser Bürgerbühne, da bin ich ja total begeistert. Genau, und jetzt vielleicht so noch zum Schluss. Du machst noch deine nächste Produktion oder eine deiner nächsten Produktionen, habe ich gelesen, ist dieses Gabelstapler-Oper. Oder bin ich da jetzt total falsch? Du guckst so komisch.
Also das hatte schon Premiere.
Ja.
Das hat also sozusagen ist ein Work in Progress und ich habe dazu nur das Libretto geschrieben, also den Text und der Komponist Marc Sinan hat dazu eine Musik komponiert und Konrad Kästner hat Regie geführt und die Videos dazu gemacht. Insofern war ich bei der eigentlichen Projektumsetzung gar nicht mehr beteiligt. Wir hatten uns gemeinsam beworben für beim Fonds Experimentelles Musiktheater mit dieser Projektidee. Und dann war im Dezember die Jury-Sitzung und zwar kurz nachdem ich erfahren hatte, dass ich jetzt hier nach Dresden gehen werde. Und dann war irgendwie klar, ich werde das nicht, also ich werde da nicht die Regie führen können, weil ich dann einfach in Dresden bin und bin jetzt sehr glücklich damit, dass Konrad Kästner das übernommen hat, der da wirklich einen wunderbaren Abend draus gezaubert hat, der sehr vielschichtig ist, mit einem echten Gabelstapler auf der Bühne und ganz vielen Kartons und die Zuschauer können selbst mitsortieren und versuchen, Ordnung ins Chaos oder Chaos in die Ordnung zu bringen.
Ja, das ist, also ich fand es so als, klar, als Begriff erstmal so, aber dann eben Oper in der heutigen, also ja, es ist, also wird mir jetzt die nächste Büchse aufmachen. Also, finde ich echt interessant, also das also was ich jetzt mitnehme, ist, also die Bürgerbühne, zumindest die hier in Dresden, also die ist, wird immer mehr in den großen Theaterbetrieb eigentlich integriert, weil du gesagt hast, jetzt nochmal in Richtung Spielplan guckt ihr, und dass man eigentlich so, dass es ja nicht bloß die Bürgerbühne gibt, sondern eben noch diesen Bürgerclub und Montagscafé gibt es ja auch noch.
Genau.
Also das Theater ist tatsächlich, also entgegen dem, was man vielleicht denken könnte, es ist ein lebendiger Ort, wo eben das Leben drin vorkommt. Also würde ich jetzt mal so festhalten.
Auf jeden Fall, ja. Also wir machen viel mehr als einfach nur Stücke inszenieren und zu spielen, sondern es ist ein wirklich breites Programm, vielleicht einfach für diejenigen, die das draußen nicht kennen. Das Montagscafé ist unser interkultureller Treffpunkt, natürlich als Gegenpol gedacht zu den Montagsdemos von Pegida. Und jeden Montag macht Vanja Saatkamp, die das jetzt seit einigen Jahren betreut, ein völlig neues Programm. Es geht immer nachmittags los mit einem Frauencafé, wo Frauen mit größtenteils mit Migrationshintergrund hinkommen und dann gibt es ganz unterschiedliches, entweder ein Nähcafé oder Sozialberatung oder ein Gespräch oder wie auch immer. Es gibt dazu parallel eine Kinderbetreuung und dann abends gibt es dann immer eine Veranstaltung, das kann eine Diskussionsveranstaltung sein, ein Konzert. Ich habe mit den Teilnehmerinnen da schon mal Lego zusammengebaut, wo wir uns Gedanken gemacht haben, wie sieht die Stadt der Zukunft aus und dann das mit Lego-Steinen alle zusammengebaut haben. Also ein sehr buntes Programm. Und das ist tatsächlich auch so ein Ort, weil ich eben meinte, so utopische Vorstellungen, wie Gemeinschaft funktionieren kann, wo jeden Montag Menschen aus völlig unterschiedlichen sozialen Herkünften, aus unterschiedlichen Ländern, die teilweise auch gar nicht unbedingt Deutsch sprechen. Es gibt oft einen arabischen Übersetzer und einen Übersetzer in Farsi. Aber eben zusammen über die Kultur und darüber, dass man was gemeinsam tut, einfach eine neue Form von Gemeinschaft ausprobieren. Und das ist, finde ich, die weltoffene, sehr weltoffene, freundliche Gesicht von Dresden, das ich hier sehr schätzen gelernt habe. Und das hängt unmittelbar hier mit dem Staatsschauspiel zusammen.
Sehr schön, so soll es sein. Tobias, ich danke dir für deine Zeit. Und ich, also, ja, ich denke, wir werden es mit Sicherheit nochmal sehen, egal wo.
Super, das finde ich sehr schön. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, also ich bin auch mal begeistert. Also,
bald.
Bis bald. Ciao, ciao.
Mach's gut. Tschüss.
Helaas is de verbinding om radiotechnische redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.